Es geht heute um ein Thema, was uns vermutlich alle betrifft oder schon mal betroffen hat. Und zwar, das sind Spannungen. Wir alle kennen Spannungen und ist ja auch ganz normal und ist nicht immer negativ. Ohne eine gewisse Spannung ist ja das Leben langweilig, oder? Und manche Menschen provozieren sogar Spannungen, indem sie hohe Risiken eingehen. Wir haben es vielleicht auch gehört in dem Zeugnis von Schröder Hirsch, der früher solche Steilabfahrten gemacht hat oder mit Drachen geflogen ist oder ohne Seil geklettert ist. Das ist einfach spannend. Das ist so ein prickelndes Gefühl, was man dann bekommt. Aber die Gefahr haben natürlich auch schon manche unterschätzt und das Ganze auch mit ihrem Leben bezahlt. Darum geht es auch heute nicht in der Predigt. Es geht um Spannungen zwischen Menschen, um Spannungen, die in unseren Beziehungen da sind, die auch manchmal von uns selber ausgehen können oder auch von anderen Menschen. In unserer Arbeitswelt, in unserer Familie, aber auch in unseren Gemeinden. Und solche Spannungen können uns manchmal ganz schön belasten und sind auch nicht immer ungefährlich. Vielleicht kennen wir dieses Schild, Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr. Ich hänge es einfach mal daher, dass wir es ein bisschen vor Augen haben. Es ist gut, wenn man sich immer wieder auch der Gefahren bewusst ist, in denen man gerade steht, besonders unter Gotteskindern. Spannungen können uns unser persönliches Glaubensleben belasten und natürlich auch unser Zeugnis vor der Welt. Und deswegen wollen wir uns heute einfach mal Zeit nehmen, anhand von Gottes Wort zu lernen, wie wir uns vor Spannungen schützen können und was wir tun können, wenn wir in Spannungen leben. Denn eines muss uns klar sein: Wenn Satan uns schon nicht aus des Vaters Hand reißen kann, bereitet es ihm größte Freude, zwischen Gottes Kindern Spannungen zu verbreiten und auch Keile zu treiben oder Gottes Kinder sogar zu trennen. Und drei Fragen sind mir heute besonders wichtig, wo wir darüber nachdenken wollen. Und die wollen wir uns in Bezug auf die zwischenmenschlichen Spannungen stellen. Die erste Frage wäre: Stehe ich wirklich auf Gottes Seite? Der David hat mal ein Gebet gebetet, dass wir immer auch zu unserem eigenen Gebet machen sollten. Im Psalm 139, Vers 22 und Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Als der Herr Jesus mal zu seinen Jüngern gesagt hat, einer unter euch wird mich verraten, da wurden sie alle ganz traurig und fragten ihn, so lesen wir es im Markus-Evangelium, einer nach den anderen, bin ich es? Und ich finde es eine echte geistliche Haltung. Wir alle sind Menschen und können uns täuschen. Und es kann auch einmal sein, dass wir einen Kampf kämpfen gegen Gottes Willen und wir meinen, wir stehen unter Gottes Willen. Vielleicht kennt ihr die Filmreihe Gott ist tot oder Gott ist nicht tot. Und da gibt es jetzt einen dritten Film, den habe ich gestern Abend mit meiner Frau angeschaut und da kommt es auch so raus, da geht es um einen Pfarrer, dem seine Kirche abgebrannt ist Die Kirche steht auf einem Universitätsgelände und die Universität möchte dieses Grundstück haben und möchte nicht, dass Gottes Wort auf dem Gelände verbreitet wird. Und es findet ein Kampf statt. Sie wollen diese Kirche behalten, gehen vor Gericht. Und irgendwann merkt dieser Pfarrer, dass er eigentlich einen Kampf geführt hat, der nicht nach Gottes Willen war. Es war ja ein Anschlag in dieser Kirche und er hat jemand beschuldigt und ist jemand tätlich auch angegangen. Dieser Pfarrer, der eigentlich ein Kind Gottes war und die Art des Herrn Jesus leben wollte. Und letztendlich war es dann so, dass sie die Kirche aufgegeben haben, aber durch das, wie sie jetzt reagiert haben, ein Zeugnis waren vor der Welt und Liebe praktisch gelebt haben. Also die erste Frage, stehe ich in Gottes Willen? Bin ich da, wo Gott hinführen möchte? Die zweite Frage, stehe ich in Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Will ich Gott oder Menschen gefallen? Und die dritte Frage, habe ich alles getan, was in meiner Möglichkeit steht, um eine Sache zu klären oder zu bereinigen? Also die erste Frage, stehe ich wirklich auf Gottes Seite? Was bewegt mich momentan in den Spannungen, in denen ich stehe? Was ist in meinem Herzen drin? Vielleicht Bitterkeit, Hochmut, Selbstmitleid, Neid, Eifersucht, Richtgeist. Es kann sein, dass mir jemand Unrecht tut, indem er mich behandelt. Aber wichtig ist auch, was ist meine Reaktion drauf? Was passiert jetzt in mir? Und wir meinen manchmal, am richtigen Platz zu stehen und beurteilen andere nach unserem Schema, nach dem, was uns wichtig ist. Ich helfe zurzeit einem alten Ehepaar in der Pflege von dem Mann. Die Frau ist noch recht rüstig, sie ist 83, er ist 93 und sie sind Zeugen Jehovas. Aber ich merke, die haben mich unheimlich gern und freuen sich immer, wenn ich komme. Und wir reden immer auch über den Glauben, nicht zu viel, immer ein bisschen was. Sie versuchen, mich zu beeinflussen und ich reagiere dann natürlich auch drauf. Und es sind recht interessante Gespräche. Das letzte Mal hat die Frau gesagt, ja, ich hoffe, dass uns das jetzt nicht trennt. Ja, ist schon okay, habe ich gesagt. Aber ich merk immer wieder, ich meine, die Zeuge Jehovas, das ist ja auch so eine gesetzliche Religion eigentlich. Man möchte Gott gefallen, man möchte Gott irgendwie näher kommen, man möchte ihn zufriedenstellen durch das von Haus zu Haus gehen oder das Predigen, wie sie es nennen. Und dann tut man bestimmte Sachen nicht und möchte auch damit Gott gefallen. Man feiert kein Weihnachten und keinen Geburtstag. Denn das ist ja alles heidnisch, wird gesagt. Aber ich habe mir so ein bisschen ihr Bücherregal angeschaut. Ich habe da auch viel Zeit, wenn ich mit dem Mann beschäftigt bin. Und dann sehe ich hier drei Bände von einem Werk, Handbuch des Aberglaubens. Und das ist jetzt keine Aufklärung über Aberglauben, sondern da kann man alles nachschauen, was es so an Aberglauben gibt. Ich habe einfach mal aufgeschlagen, ja, wenn ich diesen Kern mit mir trage, dann trifft mich kein Blitz oder so von irgendeiner Frucht. Und drei Bände, 15 Zentimeter dick, kann man nachschauen, wie man sich vor was schützen kann. Und das bei Leuten, die keine heidnischen Sachen haben wollen, die nicht heidnischen Bräuchen folgen wollen. Und da sehen wir, das kann bei uns oft nicht anders sein. Uns sind vielleicht bestimmte Sachen wichtig, wenn der das tut, der ist ja total verkehrt. Und ich tue vielleicht Sachen, die mir nicht so wichtig, sondern der andere sagt, ich bin total verkehrt. So kann es sein, es ist wichtig, wie es in unserem Herzen ausschaut, nicht beim anderen. Wir sollen ja erstmal den Balken in unserem eigenen Auge sehen, nicht den Splitter beim anderen rausziehen. Es ist wichtig, dass wir selber klarkommen vor dem Herrn, dass wir auf seiner Seite stehen. Und das war David wichtig. Und deshalb konnte er Spannungen aushalten. Ich habe da einen Bibeltext im 1. Samuel 18. Da ist David in einer unheimlichen Spannung. Da müssen wir uns mal ein bisschen reinversetzen. 1. Samuel 18, ab Vers 5. Ich lese mal den Text und dann versucht mal, euch das vorzustellen, wie es David in dieser Spannung gegangen ist. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, unter Jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 geschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1000, ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel oder schief an von dem Tag an und hinfort. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus. Und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Das waren Spannungen. Gott segnete David, weil er treu seinen Dienst versah. Aber das erregte die Eifersucht des Königs Saul. Im Kapitel 15 kann man nachlesen, wie er Gott ungehorsam war, sich von Gott entfernt hat und immer wieder ein böser Geist ihn zu Jähzorn und Tobsucht verführt hatte. Und das Spannendste an dem Ganzen war aber, dass dieser David auch noch geholt wurde, um dem tobsüchtigen Saul auf der Harfe vorzuspielen. Jetzt stell dir vor, du wärst David. Saul sitzt dir gegenüber mit dem Speer in der Hand und möchte deiner Musik zuhören. Du schaust vielleicht auf die Noten und musst aber immer gleichzeitig rechnen, dass irgendwann mal Saul seinen Spieß hochhebt. Das ist nicht nur einmal passiert. Und Saul hat gekocht vor Ärger. Und du sitzt da und sollst richtig spielen. Und sowas geht nur, wenn wir den Herrn auf unserer Seite haben. Und das hatte David. David hat nicht Hass wieder mit Hass beantwortet, was selbst auch mal bei Gläubigen passieren kann. Saul hatte den Spieß in der Hand, aber David hatte den Herrn hinter sich. Und das sollten wir nie versuchen umzudrehen. Wir sollen nie den Spieß in die Hand nehmen, sondern darauf achten, dass wir den Herrn hinter uns haben. Natürlich werden wir jetzt wortwörtlich keinen Spieß in die Hand nehmen, aber unsere Zunge kann auch so ein Spieß sein, mit dem wir zustechen, wenn wir beschuldigt werden. Wie oft hätte Jesus diesen Spieß gebrauchen können, als er beschuldigt wurde und es heißt, und Jesus schwieg. Wir müssen uns in den Spannungen, in denen wir stehen, hüten, dass wir uns nicht versündigen und auch nicht unbedacht reagieren. Wenn Spannung sich schnell entlädt, kann es sehr schmerzhaft sein. Sicher hat jeder schon mal einen Weidezaun angefasst, das ist noch harmlos. Aber wenn es mal 220 Volt sind, dann wird es schon noch ein bisschen schmerzhafter. Wir dürfen uns ein Beispiel nehmen an Hiob, der neben Schicksalsschlägen und Krankheit auch noch Probleme mit seiner Frau hatte. Spannungen in der Ehe. Was sagt die Frau zu ihm? Sage Gott ab und stirb. Mit anderen Worten, häng dich auf, nimm dir das Leben. Denn so schnell stirbt man ja nicht, auch wenn man ein chronisches Leiden hat. Und das kommt von der eigenen Ehefrau. Hiobs Antwort war: Haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Und weiter heißt es, in all dem versündigte er sich nicht mit seinen Lippen. Er hat nicht den Speer in die Hand genommen. Also die Frage an uns, stehen wir auf Gottes Seite, so wie wir es von David oder von Hiob gehört haben? Dann lasst uns ein Licht sein für Jesus in der Situation, in der wir stehen. Unser Handeln wirkt oft viel mehr als unser Predigen. Die zweite Frage, wem wollen wir gefallen? In unserem Alltag, wollen wir Gott gefallen oder wollen wir Menschen gefallen? Stehen wir in der Gottesfurcht oder in der Menschenfurcht? Im ersten Buch Könige, im Kapitel 18, sehen wir einen gottesfürchtigen Mann, Erster Könige 18, der war die rechte Hand eines gottlosen Königs. Sein Name war Obadja. Obadja war jemand, auf den sich König Ahab verlassen konnte. Aber Obadja fürchtete den Herrn. So lesen wir in Vers 3. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Und deshalb versteckte Obadja 100 Propheten in verschiedenen oder in einer Höhle, ich weiß nicht genau, versteckte sie vor seinem König Ahab, den er eigentlich treu diente. Und er sorgte auch noch für die Verpflegung dieser Leute in einer Zeit, wo es fast nichts zu essen gab. Hochspannung, Lebensgefahr für Obadja, wenn das rauskommt, dass er seinen Vorgesetzten hintergeht. Vielleicht kennen manche solche Probleme am Arbeitsplatz. Dem Herrn treu zu sein und dem Arbeitgeber untertan zu sein, manchmal lässt sich das nicht vereinbaren. Und wie hält man das aus? In Vers 12 sagt Obadja zu Elia: Wenn ich nun hingehe zu Ahab: So könnte dich der Geist des Herrn entführen und ich wüsste nicht wohin. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so tötet er mich. Und doch fürchtet dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf. Und doch fürchtet dein Knecht den Herrn. Obadja hatte Angst vor dem König, aber die Gottesfurcht vertrieb die Angst. Wer vor den Spannungen kapituliert, der macht Kompromisse. Aber wer auf Gottes Seite steht und ihn fürchtet, der kann die Spannung ertragen und die Angst überwinden. Wer Probleme hat mit Menschenfurcht, Gottesfurcht ist das beste Mittel dagegen. Die dritte Frage: Habe ich alles getan, was in meiner Möglichkeit steht, um eine Sache zu klären oder zu bereinigen, wenn es Spannungen gibt? Auch dazu noch einen Text in Josua 21. In Josua 21 sehen wir das Volk Israel, wie es endlich im Land Kanaan nach all den Kämpfen zur Ruhe gekommen ist. Es ist unheimlich viel passiert und Gott hat sie gesegnet. Vers 43: So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr an dem Hause Israel verkündet hatte. Es war alles gekommen. Solche Punkte haben wir bestimmt auch schon erlebt in unserem Leben. Der hat gesegnet, der hat uns was gegeben, der Herr hat hier ein Haus gegeben, wo ihr euch versammeln könnt, der hat uns in Tittmoning vieles gegeben. In unserem persönlichen Leben haben wir Hilfe erfahren, haben Arbeit gefunden oder sind auf irgendwelche Weise gesegnet worden. Und jetzt war es nur noch so, dass die Rubeniter und die Gaditer und die Hälfte des Stammes Manasse, die mussten noch ihr Erbe antreten auf der anderen Seite des Jordans. Sonst war alles erledigt, alles in bester Ordnung. Und Josua gab ihnen auch noch den Segen mit. Und dann sind sie losgezogen. Und bevor sie den Jordan überschritten haben, haben sie noch einen großen Altar gebaut. Dieser Altar sollte eine Erinnerung sein für die nächsten Generationen. Der sollte ein Zeichen sein, dass auch diese 2,5 Stämme, die jetzt über den Jordan gehen, obwohl sie jetzt auf der anderen Seite vom Jordan sind, gehören sie auch mit dazu. Sie gehören zum Volk Gottes, sie wollen dazu gehören und wollen auch am Herrn bleiben. Und das war echt gut gemeint, dass die den Altar gebaut haben, waren keine böse Absicht. Aber das Ganze hat zu riesengroßen Spannungen geführt. Im Vers 11, Kapitel 22 im Josua lesen wir: Als aber die Israeliten sagen hörten, siehe, der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut an den Grenzen des Landes Kanaan, bei den Steinkreisen des Jordans an der Grenze des Gebiets von Israel. Da versammelte sich die ganze Gemeinde Israel in Silo, um gegen sie zu Felde zu ziehen, um gegen sie zu kämpfen. Und das Ganze hätte wirklich tödlich enden können. Kennen wir solche Situationen? Du machst etwas in der guten Absicht. Du meinst es gut und es wird total falsch verstanden. Vielleicht sogar von deinen eigenen Glaubensgeschwistern. Aber zwei Dinge fallen uns hier auf. Sie hatten nur etwas sagen hören. Sie kannten das ganze Problem nur vom Hören sagen. Und das Zweite, sie reagierten total schnell und heftig. Sie hatten schon ihr ganzes Waffenarsenal aufgefahren, nur wegen eines Gerüchts. Und da können wir uns vorstellen, da klatscht der Diabolos, der Teufel, der klatscht da in die Hände. Wunderbar, wieder einen Streit unter Gläubigen entfacht. Aber zum Glück gab es auch noch vernünftige Leute in Israel, sonst wäre wirklich alles eskaliert. Die schickten erstmal eine Delegation voraus, um mit den Altarbauern zu reden. Und wie schnell war alles aufgeklärt? Einfach durch ein Gespräch. Ich glaube, wir müssen in unseren Spannungen auf unsere Charakterschwächen aufpassen. Satan will uns immer zu fleischlichem Verhalten hinreißen. Und auch als Gläubige haben wir zumindest manchmal noch Probleme mit unserem Fleisch, das sich immer wieder rührt. Und in Galater 5, Vers 20, da lesen wir, was die Früchte des Fleisches sind. Das ist zum Beispiel Feindschaft, Hader. Wissen wir noch, was Hader ist? Bitterkeit, Nachtragen. Oder Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid. Das sind alles Dinge, die kommen aus unserem Fleisch, die haben nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Das sind Früchte des Fleisches, die Satan erregt und hochputscht, dass wir entsprechend reagieren. Und das ist total kontraproduktiv, sowohl für uns selber als auch für andere Menschen, für die Gemeinde oder für die Welt. Vorsicht, Lebensgefahr. Wir fahren Gottes Werk, das, was Gott in uns getan hat, an die Wand, wenn wir im Fleisch enden. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir Dinge klären, soweit es möglich ist, dass wir miteinander und füreinander beten, dass wir vergeben und lieben. Wir kennen vielleicht 1. Korinther 13 auswendig, aber in der Praxis 1. Korinther 13 anzuwenden, ist nochmal was anderes. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht verbittern, sie ist nicht nachtragend. Eine schöne Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe, finden wir im 1. Petrusbrief, in Kapitel 3. Von Vers 8 bis 16. Dort finden wir auch den Jahresspruch für 2019. 1. Petrus 3, 8 bis 16. Endlich, also zum Schluss können wir sagen, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Also wir können nicht Hass mit Hass begegnen. Oder vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wird es schon mal probiert zu segnen, wenn uns jemand flucht und schimpft? Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist der Jahresspruch. Er suche Frieden und jage ihm nach. Sicher haben wir alle schon mal was gesucht und sind auch schon mal etwas nachgejagt. Da ist man echt außer Atem, wenn man was nachjagt. Das macht man nicht einfach so lapidar, ein bisschen nachjagen. Jetzt jagen wir mal ein bisschen. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Wer ist, der euch schaden könnte? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Alle Zeit bereit. Jede Stunde, jeden Tag, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Also wenn Spannungen da sind, sollen wir mit Sanftmut und Gottesfurcht reagieren. Also diese Worte zeigen uns, wenn Spannungen da sind, entspann dich erstmal selber. Und uns selbst entspannen heißt ausräumen. Das, was Spannungen verursacht. Unseren Ärger, unsere Bitterkeit, unsere Wut, unser Selbstmitleid, Neid, Eifersucht, Gerüchtegläubigkeit, wie wir es bei Josua gesehen haben. Und dafür sollen wir uns füllen lassen mit Früchten des Heiligen Geistes, mit der Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Frieden. Und dem sollen wir nachjagen, wie wir gehört haben. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut. Vor allem aber vergib, wie Gott uns vergeben hat. Segne, wie Gott uns gesegnet hat. Wir sollen das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Nicht Hass und Lieblosigkeit. Und wenn du dich so entspannt hast, dann lass dir Gottes Sicht zur Lage der Nation schenken. Wie es auch mal zu Elias Zeiten geschehen ist. Wir kennen sicher auch dieses Ereignis, aber ich finde es unheimlich eindrücklich im 2. Könige 6. Ab Vers 15. Da war es so, dass der König von Aram hat Elia gesucht, steckbrieflich gesucht. Denn Elia hatte immer wieder den Feinden verraten, den Feind von Aram, den Volk Israel, wenn sie irgendwas im Schild hatten, wenn sie was geplant hatten. Und jetzt kamen sie und haben die Stadt umzingelt, wo sich Elia aufgehalten hat, nämlich in Dothan. Und dann sagt der Diener, vermutlich der Gehasi, kommt zu Elia und sagt, o weh, mein Herr, jetzt geht's uns aber dreckig. Wir sind umzingelt, überall die Heeresmacht des Feindes. Und was sagt Elia? Ich lese es mal in Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Aber um das zu sehen, braucht es erstmal geöffnete Augen, um zu sehen, dass Gott ein Problem, was uns beschäftigt, schon längst gelöst hat. Wir sehen die Rosse und Heere, die vor uns stehen, und erst als Gott die Augen öffnet, und auch wenn Gott uns in unserem Leben die Augen öffnet, dann sehen wir ein Stückchen weiter und sehen die Macht Gottes. Und Gott hat uns Macht gegeben, um Festungen zu zerstören, Festungen des Feindes, zu lesen im 2. Korintherbrief, durch die Waffen, die er uns zur Verfügung stellt. Und auch wir sollten immer wieder mal das Gebet gebrauchen: Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Das ist ein gutes Gebet für jedes Problem. Und dann sprich mit dem, der dir die Not bereitet hat. Vielleicht geht es dir dann auch wie Elia. Die ganze Geschichte geht nämlich noch weiter. Gott hat die Feinde mit Blindheit geschlagen. Und dann hatte Elisa hatte sie in seiner Hand. Und der König von Israel fragt Elisa: Mein Vater, sollen wir sie jetzt umbringen? Jetzt haben wir sie doch. Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Jetzt können wir sie alle einen Kopf kürzer machen, oder? Elisa sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Das ist geistliche Kampfführung, würde ich sagen. Dem Feind noch was zu essen geben. Gott hat auch dem Gegner die Augen geöffnet, und es kam gar nicht zu einer Auseinandersetzung, wie es zu erwarten war. Solche Spannungen und Lösungen wünsche ich uns allen, dass uns die Augen geöffnet werden über der Macht Gottes, dass auch unserem Widersacher die Augen geöffnet werden. Aber erst geht es mal um uns und dann auch den anderen, und dass wir uns dann noch miteinander an den Tisch setzen können und zusammen essen können. Dadurch wird Gott verherrlicht. Amen.